Spitzenpolitiker, die darüber sinnieren, dass andere ihnen den Hintern küssen. Ist das eine neue Eskalationsstufe des politischen Umgangs?
Möglicherweise ist das aber auch die normale Weiterentwicklung von Abwertungen und verbalen Ausbrüchen, die über soziale Medien gerne weitergetragen werden, eben weil man sich darüber so gut aufregen kann.
Unsere These hier in der Nahbetrachtung ist, die Verrohung der Sprache ist nicht nur etwas für das Feuilleton, sondern sie schadet. Darum geht es jetzt mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschert
und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Donald Trump ist ja immer für eine Meldung gut. Aber bei dem O-Ton mit den Staatschefs, die ihm angeblich den Hintern küssen, da musste ich doch echt mal schwer atmen, als ich sie im Radio gehört habe. Das hat mich wirklich dann nochmal überrascht. Das ist ja bei Donald Trump nicht ganz so einfach. Deswegen die Frage an dich, Tom. Deine Zeit in Nachrichtenredaktionen, deine Aktivitäten als Kommunikationstrainer Land auf Land ab. Wie hörst du sowas, wenn das im Radio läuft?
Ja, ich muss sagen, mich hat es überhaupt nicht mehr überrascht, weil ich natürlich der Meinung bin, bei Donald Trump kann uns sowas nicht mehr schocken, weil er hat ja bereits im Wahlkampf zu seiner ersten Amtszeit mit diesem berühmten Zitat, wenn du berühmt bist, kannst du alles machen. Und dann kam dieser Satz, grab them by the pussies. Da habe ich damals im internen Kreis gesagt, wenn er das übersteht, wird er Präsident. Und genauso ist es natürlich auch gekommen. Und von daher gesehen muss man sagen, hat Donald Trump damals schon die Maßstäbe entsprechend verschoben, was seine Wortwahl betrifft. Und deshalb kann uns das eigentlich nicht mehr überraschen, was nicht heißt, dass ich es gut finde oder dass es uns nicht mehr schocken kann.
Auf der anderen Seite habe ich das so gesehen, dass das natürlich völlig unangemessen ist, aber da sind wir jetzt, glaube ich, jetzt alle drüber. Aber ich habe mich spontan in die Lage versetzt von jemandem, der auf der politischen Ebene mit ihm zu tun hat, der eben einer dieser Staatschefs ist, die da so bezeichnet werden. Also mir wäre echt der Kamm geschwollen und ich wäre wahrscheinlich in mein Office gegangen und gesagt, was auch immer wir tun können gegen diesen Mann, lass es uns jetzt tun. Also ja. Das ist wirklich die Einladung für nicht rationale Abwehrmechanismen, wenn ich das mal höflich formuliere.
So, und das ist aber genau der Punkt, wo wir, glaube ich, hier eine klare Trennlinie ziehen müssen zwischen der Ästhetik von Sprache und der Funktionalität von Sprache. Und jemand, der so erdrutschartig eine Wahl gewinnt und gewählt wird, der hat zumindest in seiner Kommunikation, egal ob wir die jetzt hier intellektuell für gut oder miserabel halten, hat definitiv den richtigen Ton getroffen, weil sonst hätte er diese Mehrheiten nicht. Und das Originalzitat von ihm ist ja, diese Länder rufen uns an, sie küssen meinen Arsch, sie brennen darauf, einen Deal zu machen. So, das ist etwas, wo ich sage, das kann er vielleicht im Kreise seiner Familie unter vier Augen kann er das vielleicht sagen, aber nicht bei einem Bankett oder in der Öffentlichkeit. Das geht einfach nicht. Und was ich natürlich dann noch mindestens genauso schlimm finde, ist, wenn Caroline Lewitt als Sprecherin des Weißen Hauses das dann auch noch rechtfertigt mit, Boys will be Boys. Ja, also so sind Jungs nun mal. Und das hat sie auch in direktem Zusammenhang, wo wir schon mal beim Thema Zölle sind, zu einem Zitat von Elon Musk gesagt, der natürlich nicht Mitglied der US-Regierung ist, aber der gewissermaßen als First Buddy von Donald Trump natürlich wahrgenommen wird. Und er hat die sogenannten Zollberater von Donald Trump als wirkliche Idioten bezeichnet oder aber auch dümmer als ein Sack Ziegel. Das mag vielleicht bei fachlicher Betrachtung, mag das den Fakten vielleicht sehr nahe kommen, aber das ist keine Form von öffentlicher Äußerung, wo man sagt, die sind einem demokratischen Land zuträglich.
Und ich glaube, da liegt tatsächlich auch der Kern dieser Problematik. Diese Art von Abwertungen, die man ja jetzt in endloser Beispielserie ja auch fortsetzen könnte, zeigt immer einen Machtanspruch. Denn wenn ich andere abwerte, egal ob ich sie intellektuell abwerte oder irgendwelche Schimpfwörter zuordne oder sie in eine devote Haltung verbal manövriere, ich eier jetzt ganz bewusst rum, weil ich will den ganzen Kram auch nicht ständig wiederholen. Immer wenn ich sowas mache, dann heißt das, ich will Macht über dich haben. Ja, und damit geht es nicht um die formale Macht, wie viel zu sagen hat der amerikanische Präsident oder ein Präsidentenberater, sondern es geht darum, ich will den anderen in dem Moment klein machen. Das ist die psychologische Wirkung, die erzielt werden soll. Und sie wird auch oft erzielt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Angesprochenen fühlen sich klein, werden klein gemacht. Dann können sie nicht mehr adäquat agieren. Oder sie zeigen Abwehrreaktionen, gehen auf die Palme, sind entsprechend angefressen, dann können sie auch nicht mehr rational und ruhig reagieren. Und das ist die Tücke, weil ich als Bürgerin erwarte, dass meine Politiker oder auch die Politiker anderer Länder adäquat und vernünftig reagieren. Also es geht nicht um die Frage, wie schön kann man sich ausdrücken, das können einige besser und andere schlechter, sondern es geht darum, wie komme ich zu vernünftigen Lösungen. Und meine These ist, dass durch diese machtvolle, abwertende Sprache vernünftige Lösungen unwahrscheinlicher werden.
Ja, das ist aber so, durch dieses Getöse und Gepoltere werden sozusagen die eigenen Reihen gestärkt. Das verbindet sozusagen, ja, weil es, so wie du gerade auch sagst, Macht erzeugt. Auf der anderen Seite macht das natürlich die Gegenseite etwas stumm, weil jemand sagt, die beherrschen aber hier Social Media und die Medien entsprechend gut und die haben einen sehr, sehr harten Umgangston. Da will ich mich jetzt mit meiner Kritik nicht entsprechend äußern, damit ich nicht von denen so brutal vorgeführt werde. Und ich habe mal ein Arschloch-Zitat gefunden, und zwar aus dem Jahr 1984.
Das ist ja schon so ein bisschen her.
Das ist schon ein bisschen her. Vielleicht waren auch einige unserer Hörerinnen und Hörer da noch gar nicht geboren. Aber da gab es tatsächlich im Deutschen Bundestag das erste Mal einen Fall, wo ein Bundestagspräsident als Arschloch bezeichnet wurde. Und dieses Zitat stammt vom grünen Joschka Fischer. Und zwar ist das vom 18. Oktober 1984. Und der damalige Bundestagspräsident Richard Stücklen von der CDU hatte einem Abgeordneten der Grünen, der zuvor dem Bundeskanzler vorgeworfen hatte, also Helmut Kohl war der Bundeskanzler damals, vorgeworfen hatte, von Flick, einem Großindustriellen, gekauft worden zu sein, also in die Nähe der Bestechung gerückt hat. Dem hat er das Rederecht entzogen. Und dann trat Joschka Fischer ans Rednerpult und sagte tatsächlich, mit Verlaub, Herr Präsident, also er war sich seines Fehlverhaltens voll bewusst, hat mit dieser Formulierung, mit Verlaub, Herr Präsident, zumindest noch anerkannt, dass er da einen sehr ranghohen Menschen vor sich hat. Und dann hat er tatsächlich gesagt, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Und er hat sich auch nie dafür entschuldigt, weil er gesagt hat, in der Sache hat er damit recht. Das war damals in den Medien, da hatten wir noch keine sozialen oder sogenannte sozialen Medien, war das ein Riesenskandal. Und jetzt kann man nicht sagen, am 18. Oktober 1984 ist der politische Diskurs in Deutschland vor die Hunde gegangen. Aber das ist natürlich auch so ein Präzedenzfall. Und dann gib mir noch 60 Sekunden. Wir haben sozusagen da was ganz Aktuelles, nämlich von einem Politiker der Linkspartei, Dirk Bruhn. Der hat im Schweriner Landtag neulich Abgeordnete der AfD als menschliche Arschlöcher bezeichnet, hat dafür einen Ordnungsruf kassiert und seine Partei hat sich aber dieser Wortwahl entsprechend angeschlossen. Jetzt muss man sagen, warum geht jemand dieses bewusste Risiko als Kalkül entsprechend ein? Und dazu muss man wissen, dass Dirk Bruhn an Parkinson erkrankt ist und es gibt halt Momente, da zittert seine rechte Hand sehr, sehr stark am Rednerpult und das waren tags zuvor von zwei Abgeordneten der AfD, nämlich Enrico Schult und Tore Stein, war das nachgeäfft worden. Und das ist natürlich menschlich auch unterste Schublade, eine körperliche Beeinträchtigung von jemandem zum Gespött zu machen. Man kann es menschlich nachvollziehen, dass der Abgeordnete Bruhn sich da entsprechend wehren möchte. Aber beides, sowohl Ursache als auch die verbale Replik, gefährden natürlich sehr stark einen fairen politischen Diskurs miteinander, den man sicherlich in der Sache hart führen kann, den man aber sprachlich durchaus mit Respekt begegnen sollte.
Jetzt haben wir hier in dieser Runde natürlich oft die Situation, dass wir sagen, warum hat sich etwas verändert? Wo sind Ursache und Wirkung? Und gucken auch auf die politische Kultur und die politische Kommunikation der letzten Jahrzehnte. Und ich springe mal nochmal zu Joschka Fischer im Jahr 1984. Jetzt haben wir unter unseren Hörern wahrscheinlich zwei Gruppen. Die einen, die sagen, ja klar, ich erinnere mich an die Debatte, das wurde ja auch viele Jahre später auch immer noch wieder erwähnt. Und andere, die sagen, ich bin da gar nicht so richtig drin. Ne? Was ist jetzt das Besondere daran? Also das Besondere daran ist, dass Joschka Fischer auch später Außenminister geworden ist und durchaus durch viele Reden und durch viel politisches Handeln in ganz anderer Formation bekannt geworden ist, bis auf in Ergänzung zu diesem Zitat, was er da gebracht hat. Auf der anderen Seite ist das unglaublich bekannt. Also es gibt, glaube ich, eine ganze mehrere Generationen von Menschen, die sich politisch interessieren, die dieses Zitat und diese Situation kennen. Warum reite ich darauf rum? Weil es eine ganz besondere Wirkung hatte. Damals hatte es nicht die Wirkung, dass man sagt, boah, da geht jetzt, das machen wir jetzt nach. Also in der Psychologie sind das klassische Nachahmungseffekte. Die traten damals nicht ein, sondern man hat das wirklich als singuläres Phänomen gesehen. Und die einen haben gesagt, völlig unangemessen, geht gar nicht. Und andere haben gesagt, das ist aus der Situation der Fraktion und auch seiner Position heraus verständlich. Und damit war es dann sozusagen auch gut. Wir haben heute den großen Unterschied, dass wir sehr starke Nachahmungseffekte haben und dazu auch, dass diese Audios oder die Videos auch unglaublich oft abgespielt werden können. Also wenn man jetzt 1984 zurück sich erinnert, dann hatte man die Chance, das mal im Radio zu hören. Das lief auch mal in den Nachrichten. Und danach war das der individuellen Wiederholung entzogen, wenn man das nicht selber aktiv aufgezeichnet hat. So kann ich sagen, ich gucke jetzt mal ins Internet, wie war das nochmal? Heute geht das. Und jetzt kommt der Knackpunkt an der Geschichte, dass die psychologische Wirkung von Sachen, die ich oft höre, also wenn man über einige Zitate jetzt schon gesprochen hat, die mir immer wiederhole, weil ich sage, boah, ich möchte die noch jemandem zeigen oder mich bewegt das besonders oder da hat jemand drauf gerappt und dann wird das noch künstlerisch aufgearbeitet. Das ist erstmal nicht zu kritisieren, führt aber dazu, dass ich genau diese Wortwahl und diese Kommunikationsform verstetigen und unser Gehirn das nicht mehr als besonders und außergewöhnlich wahrnimmt, sondern als normal. Was wir oft sehen, speichert unser Gehirn irgendwann als normal ab, ne? Als bekannt, vertraut, egal ob wir das ablehnen oder nicht. Ich glaube, das ist ein Punkt, der oft unterschätzt wird. Ich kann mich den ganzen Tag über Sachen aufregen und sie ablehnen. Ja, also es gibt viele Trends in sozialen Medien, die Leute sich nur angucken, um sich darüber aufzuregen. Ne? Wie doof sind Jugendliche oder wie doof sind bestimmte andere Gruppen. Und deswegen gucke ich ganz viele Videos, die genau dieses Verhalten zeigen. Und unser Gehirn speichert das aber irgendwann nicht mehr ab über ist völlig schräg, sondern hey, das ist normal. Ja, das hast du mir jetzt so oft gezeigt, lieber Nutzer. Ja, das habe ich jetzt so oft gesehen. Unser Gehirn gewöhnt sich daran. Also es finden extreme Gewöhnungseffekte statt. Und sprachlich heißt das natürlich dann auch Nachahmung. Und dann findet man das eben normal, dass Spitzenpolitiker so miteinander umgehen. Und das ist das extrem Tückische an der ganzen Angelegenheit.
Also ich habe in einem normalerweise der Hassrede etwas unverdächtigen Portal, nämlich LinkedIn, habe ich vor einiger Zeit was in die Timeline gespült bekommen. Da hat jemand ein Foto gemacht von jemandem, der Kopf war abgeschnitten auf dem Bild. Der hatte seine Tasche auf den Sitz neben sich gestellt in der Bahn und darunter tobte dann der Shitstorm, wie rücksichtslos man sei, in einer vollen Bahn da einfach seine Tasche zu platzieren und so weiter. Und darunter regten sich eine Menge Leute auf. Und als ich dann drunter geschrieben hatte, schöne Grüße vom Kommunikationstrainer, Doppelpunkt. Guten Tag, können Sie bitte so nett sein, die Tasche oben ins Gepäckfach zu packen? Ich möchte mich gerne auf den Platz setzen. War danach sofort das Ding wieder gegessen. Und das sind einfach so Dinge, wo ich mir sage, warum sind wir nicht mehr in der Lage, Missstände, die wir haben oder Dinge, über die wir uns ärgern, einfach mal höflich anzusprechen und da mal zu gucken, was passiert. Ja. Und ich will das nicht ausschließen, dass, gut, ich fahre selten Bahn, aber dass, wenn ich nehme mal an, in einen leeren Zug einsteige, dann habe ich auch die Tasche neben mir auf dem Sitz und dann vertieft man sich in sein Buch oder in seinen Laptop oder wegen mir daddelt auch auf dem Handy und kriegt gar nicht mehr so mit, wie die Bahn sich entsprechend fühlt. Und dann bricht man sich doch keinen Zacken aus der Krone, mal jemanden höflich anzusprechen und zu sagen, also da muss ich nicht direkt die Hassrede platzieren und jemanden dann öffentlich an den Pranger zu stellen, nur damit ich da möglichst viele Likes bekomme. Und das ist eine Sache, die kriege ich nicht in den Kopf, ja, wo ich mir sage, als Kommunikationstrainer, klar, ich bin, was Kommunikation betrifft, immer auf dem Lösungsweg unterwegs und nicht auf dem Problemweg unterwegs. Und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es gelegentlich auch schon mal heftige Kritik an meinen Videos, wenn die so leicht angehaucht einen gewissen politischen Inhalt haben. Und ich stelle aber dann fest, wenn ich dann, also sinngemäß brüllt einer rein, ey du Spinner, wie kannst du nur das und das? Und wenn man dann höflich darauf antwortet, nun, ich habe mir Ihre Kritik nochmal angeschaut, ich komme zu diesem oder jenem Ergebnis, dass dann auf einmal schlagartig das dann doch wieder, funktioniert nicht immer, aber dass es dann doch wieder versachlicht wird und dass man dann auch einen vernünftigen Umgang hat. Oder ich kriege dann private Nachrichten, wo mir einer sagt, ich hätte nie gedacht, dass sie auf Kritik konstruktiv reagieren. Und dann denke ich mir so, ja, warum denn nicht? Also wenn jemand konstruktiv Kritik übt, habe ich doch den Vorteil, dass ich anschließend besser bin als vorher.
Ja, da sind ja, spielen ja psychologisch verschiedene Aspekte eine Rolle. Also als jemand, der sehr oft Bahn fährt, also die Situation kenne ich natürlich auch. Und klar, wenn mich ein individuelles Verhalten von jemandem stört, dann kann man das kurz ansprechen. Können Sie mal kurz zur Seite gehen, können Sie Ihre Tasche da wegsetzen. Das findet oft nicht statt, weil Menschen auch so Angst haben vor Fremden und vor dieser Kommunikation, die ja in der Öffentlichkeit stattfindet. Andere hören das auch. Das ist vielen einfach unangenehm. Aber das sehe ich wie du, das muss man einfach können als Erwachsener. Ja? Also ich bin in meinem eigenen Land unterwegs, ich bin der Sprache mächtig. Ich habe einen Schutz von anderen Leuten, der wird mir schon nicht sofort auf die Schnauze hauen. Das kann man durchaus vernünftig machen. Es gibt tatsächlich einen Fall, den ich oft erlebe, wo ich es nicht mache. Immer dann, wenn mehrere Personen betroffen sind. Ich nehme oft mein Fahrrad mit in die Bahn. Da ist man sowieso verhasst, weil man halt viel größer ist und viel Kram hat. Und das ist im Berufsverkehr wirklich nicht lustig. Und es gibt Mehrzweckbereiche, wo die Fahrräder stehen können. Da sitzen besonders gerne Leute, die ihre Beine ausstrecken, weil man da sehr viel Beinfreiheit hat. So, das Ende der Geschichte können wir uns vorstellen. Da sitzen dann 4, 5 Leute. Die fordere ich nicht auf, aufzustehen, weil bis die aufgestanden sind, ihren ganzen Prüll mitgenommen haben, ich überhaupt vorbeikomme in der engen Bahn, das kann ich knicken.
Ja, aber also, du postest auch nicht den Quatsch auf Twitter und sagst, schaut mal, wie rücksichtslos die hier alle sind.
Ich habe das schon mal gemacht.
Das hast du im Ernst gemacht?
Ja, weil ich mich das, weil ich
eben. Ja, dann sprich es doch an. Also jetzt mach doch nicht selber Dinge, die wir hier kritisieren.
Nein, in dem Fall mache ich das tatsächlich nicht, weil es ein das Ganze funktioniert, weil die Bahn so eng ist, auch nur so. Wenn ich einsteige und sehe, hinter mir kommt ein Fahrrad rein, dann setze ich mich nicht dahin. Also was ich schon mal gemacht habe, ist, in der vollen Bahn Rollstuhlfahrer kommt mit dem Rollstuhl natürlich in die Bahn. Und dann habe ich auch Leute schon davon abgehalten und habe gesagt, entschuldigen Sie, Sie können sich da jetzt nicht hinsetzen. Das ist der Platz für den Rollstuhlfahrer oder die Rollstuhlfahrerin. Die sind stinkensauer, weil ihr Sitzplatz ist dann im Eimer und die Bahn ist voll. Da ist dann auch Feierabend für die nächsten Minuten oder Stunden der Fahrt. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Aber grundsätzlich sehe ich das so wie du. Da wird zu selten gefragt und ich erlebe das auch oft, dass man, wenn es auch wirklich darum geht, können Sie mal ein Stückchen zur Seite oder solche Sachen, man spricht sich nicht an. Ja, also man zerfällt eher zu Staub, drängelt sich durch oder macht andere komische Dinge. Ja,
aber das kann man ja auch sehr häufig beobachten, wenn man dann sieht, wo irgendwelche Konfliktvideos gepostet werden, wer da alles das Handy wie so eine Monstranz vor sich herträgt, so als sei das so, ja, ich dokumentiere das jetzt und das stelle ich ins Internet und dann kriegst du Hass. Ja, und dann sage ich mir so, boah, Leute, haltet doch einfach mal die Klappe. Atmet mal 2-mal, wegen mir auch 3-mal in Ruhe durch und dann sprecht ihr miteinander, wie man das lösen kann. Weil im Endeffekt, was du gerade auch vorhin mit dem Rollstuhlfahrer angesprochen hast, das klingt jetzt wie so ein Kalenderspruch, aber lassen wir noch einfach mal raus, die Qualität einer Gesellschaft zeigt sich auch daran, wie sie mit ihren Schwächeren umgeht. Und dann sind die halt sauer, und aber egal, der Rollstuhlfahrer kann sich ja mit seinem Rollstuhl nicht in Luft auflösen.
Ja, also das ist, in dem Fall war einfacher. Das natürlich alles vollkommen klar. Aber insgesamt erlebe ich das auch. Und im Positiven, wenn ich dann diejenige bin, die anfängt, die mal guten Tag und auf Wiedersehen sagt oder eben freundlich sagt, können Sie mal ein Stück zur Seite gehen oder wie weit fahren Sie denn und können wir das Gepäck nicht anders sortieren, kommt fast immer sehr positive, sehr freundliche Rückmeldungen. Manchmal ist das auch ein Gesprächsanlass. Ich meine, geteiltes Schicksal. Also das geht in fast allen Fällen wirklich sehr, sehr gut aus. Also da muss man sich wirklich, muss man auch als Fahrgast keine Sorge haben, mal jemanden
anzusprechen. Ansonsten weise ich in Kommunikations- und Schlagfertigkeitstrainings immer darauf hin, dass wir in Deutschland ja relativ niedrige Wahrscheinlichkeit haben, dass jemand eine Pistole zieht und einem in den Kopf schießt. Das ist ja in den USA eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit. Und ich hatte das in einem klassischen Business-Hotel. Ich war im 7. Stock untergebracht. Es war nur einer von 3 Aufzügen in Betrieb. Es war Primetime. Ja, und irgendwie war dann halt so dieser Moment, wo ich sagte, so Leute, jetzt rückt mal alle was zusammen, dann komme ich auch noch in diesen Aufzug rein, weil niemand irgendwie Anstalten machte, mich noch in diesen Aufzug da reinzulassen. Aber es waren drei Leute im Aufzug, die sozusagen den Rucksack noch hinten auf der Schulter hatten. Und da habe ich mir gedacht, so, das sprechen wir jetzt erstmal, ich merkte so, die Stimmung kippte so zu meinen Ungunsten und dann habe ich gedacht, so, das sprichst du jetzt einfach mal ganz offen an. Und ich sage, so, meine Damen und Herren, kurze Ihre Aufmerksamkeit, falls Schulkinder hier im Bus sind, die ziehen bitte ihren Ranzen von der Schulter, damit die Erwachsenen auch ordentlich Platz haben. So, das war natürlich so ein Punkt, wo ich sagte, ich war echt auf 180, ja, ich denke mir, mein Gott, Leute, das müsst ihr doch merken, ja. Aber es war einmal angesprochen und zwei von dreien haben dann auch ganz verschämt ihren Rucksack ausgezogen. Und das war dann halt so ein Moment, wo ich mir jetzt sage, ja gut, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich die jetzt demnächst nochmal wiedersehe, ist relativ gering. Wahrscheinlich regen sich auch ein paar Leute über mich auf. Aber der Lerneffekt war für die acht Leute, die da im Aufzug waren, sicherlich derselbe. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, sprechen Sie Dinge doch einfach mal an. Ja, es muss ja jetzt nicht immer so barock sein, wie ich in dieser Situation unterwegs bin. Aber wenn wir Sachen nicht ansprechen, verhärten wir letztlich die Fronten.
Ja, und die gute Nachricht an der Stelle ist auch, du hast gerade den Lerneffekt angesprochen, wenn ich das mal psychologisch flankieren darf. Es ist für Menschen ganz besonders unangenehm, vor Publikum in Senkel gestellt zu werden. Ja, und dabei ist es völlig egal, ob mich die Leute kennen oder nicht. Das ist menschlich ein extrem unangenehmes Gefühl, wenn andere dabei sind, auf größeres oder kleineres Fehlverhalten aufmerksam gemacht zu werden. Das möchte keiner. Das ist für jeden wirklich kurz vor Höchststrafe. Wenn man aber sowas mal macht, das kann humoristisch sein, das kann ein bisschen barock sein, in vielerlei Aspekte sind möglich. Der Lerneffekt ist extrem groß, weil sich im Gehirn dann festsetzt, nee, bitte, sowas möchte ich nie noch mal erleben. Also bitte nicht jeden anpumpen, der einem da begegnet, aber mal so eine Ansage, das kann unglaublich viel bewirken und zwar nicht nur für diese Situation. Also psychologisch hauen sie da echt eine Kerbe rein.
Und da habe ich mal eine Frage hier, falls Psychologen anwesend sind hier in diesem Podcast. Und zwar, ich muss das jetzt etwas umschreiben, weil der Algorithmus von Apple und sonst aus allen Suchmaschinen kickt. Und zwar ging es um einen Konflikt zwischen einem Kunden von mir und der Öffentlichkeit, nennen wir es mal so. Und jemand hat unter Klarnamen auf Social Media gepostet, er hat einen Begriff verwendet, Achtung, jetzt kommt die Umschreibung, männliche Personen, die mit Hühnern Geschlechtsverkehr ausüben. Ja, also das kann man in einem prägnanten Wort kann man das zusammenfassen. Mhm. Und
ich habe das verstanden.
Ja, das habe ich mir gedacht. Man kann das auch nachlesen in meinem Buch Krisenkommunikation. Da habe ich es geschrieben, weil der Apple-Algorithmus nicht so greift. Aber das war auf der Facebook-Seite des Weser-Kuriers, also durchaus ein angesehenes Medium in Bremen. Und das war da online und das hat jemand unter seinem echten Klarnamen gepostet und da waren noch andere Beschimpfungen drin und dann habe ich den Weser-Kurier angeschrieben, einmal die Social-Media-Redaktion, einmal die Chefredaktion, das war an einem Sonntag, wo man auch sagen muss, na, da sind die vielleicht auch ein bisschen dünner besetzt und habe dann geschrieben, sinngemäß, darf ich davon ausgehen, dass Ihnen das entgangen ist oder sind Sie der Auffassung, dass das durch freie Meinungsäußerung gedeckt ist? So, und das war natürlich dann der Punkt, ab da hat der Weser-Kurier Kenntnis davon und ist auch in der Verantwortung, wenn sie es dann so stehen lassen. Und es hat dann, ich glaube, knapp 90 Minuten hat es gedauert, das finde ich fürs Wochenende absolut okay, dann hatte der Weser-Kurier das entsprechend gelöscht. Und wir haben dann hinterher überlegt, ob wir da mit einer Strafanzeige gegen diesen Menschen entsprechend vorgehen oder nicht. Wir haben es dann verworfen. Da kann man sagen, naja, der Erziehung der Menschheit hätte es vielleicht gedient, jemanden da auch vor Gericht zu ziehen. Aber wir wollten es dann halt nicht künstlich nochmal eskalieren lassen und haben dann gesagt, okay, das Posting war jetzt insgesamt ein Tag online, so groß war die Reichweite da nicht und dann haben wir es unter den Tisch fallen lassen. Aber was mich natürlich jetzt interessiert aus psychologischer Sicht, unter echtem Klarnamen, ja, warum hat jemand nicht diese Selbstkontrolle, dass ihm der gesunde Menschenverstand, wenn ihm das schon nicht die Eltern mitgegeben haben, dass ihm der gesunde Menschenverstand schon nicht sagt, sowas postet man nicht. Das gehört sich nicht in einer harten Auseinandersetzung.
Ja, das ist die Ursache dafür, dass soziale Medien gerne auch abfällig als asoziale Medien bezeichnet werden. Das trifft in solchen Fällen zu. Wir haben in sozialen Medien Land auf Land ab eine deutliche Verrohung in der Sprache, persönliche Abwertungen, das ganze Vokabular. Ich selber habe auch eine große Sammlung von Sachen, die ich angeblich nicht kann und was ich angeblich bin. Also ich habe den Eindruck, ich habe schon fast alles gelesen über mich. und vielen anderen geht es dann auch so. Frauen sind zumindest in einem deutschsprachigen Raum da auch ein bisschen stärker betroffen.
Das ist bei dir aber, bei dem, was ich gesehen habe, auf Twitter ausgeprägter logischerweise als auf LinkedIn.
Ja, das hat auch was mit der, das hat natürlich auch viel mit der Plattform zu tun, ne? Auf Instagram im deutschsprachigen Raum relativ selten. Twitter ist ja ganz weit vorne, was auch dazu führt, dass denen auch Nutzer einfach weglaufen im deutschsprachigen Raum. Ich muss aber im deutschsprachigen Raum dahinter sagen, weil sich da die Länder extrem stark unterscheiden. Also die Nutzerzahlen von Twitter gehen immer weiter zurück, weil keiner diesen Rotz, wenn ich das mal so sagen darf, lesen möchte. Deine Frage ist, warum machen Leute das? Das ist eben diese Distanzkommunikation, die immer dazu führt, dass Leute deutlicher werden. Das ist die hohe Geschwindigkeit der Kommunikation, das ist aber eine geringe Hemmschwelle. Die Person, die sich da in dem Maße geäußert hat, wird mit Sicherheit diese Art von Äußerungen nicht im normalen Wortschatz haben, sondern wird das eben für den Online-Kommunikation quasi reserviert haben. Und die meisten vergessen dann auch einfach, dass sie da unter Klarnamen unterwegs sind. Und das ist, die Hemmschwelle ist geringer. Das ist so eine vermeintliche Anonymität. Ich sitze alleine vorm Rechner oder alleine vorm Smartphone. Und damit sind Leute, die sowieso schon eine gestörte Impulskontrolle haben und ich sag mal sowas in sich tragen, tragen das dann halt nach außen. Die gute Nachricht ist, die meisten Menschen benehmen sich auf Social Media völlig adäquat. Also das,
aber der Eindruck ist auch ein anderer, den wir haben, wenn wir da reinschauen.
Ich habe das aber mal durchgezählt. Also ich selber analysiere ja auch Twitter-Posts und zwar wirklich so, indem ich mir zu einzelnen Postings alle Kommentare in die Hand nehme und inhaltlich kategorisiere. Das ist nicht immer die reine Freude, aber so, dass ich mal Zahlen habe, ja, damit wir nicht immer so im blutleeren Raum unterwegs sind.
MC ist übrigens begeisterte Statistikerin, sollte man an der Stelle nochmal erwähnen.
Ja, wie viele Menschen habe ich ja eine Intuition über meine Wirklichkeit. Boah, was ist denn das für ein Rotz hier? So. Und wenn ich das Gefühl habe, boah, was ist denn das für ein Rotz hier?
Du hast es jetzt schon dreimal gesagt, das ist aber auch polemisch, ne? Ist das schon Hassrede, was du hier machst?
Nee, ich wollte mich prägnant ausdrücken und
ja, das sagen die anderen aber auch, die dir irgendeinen Mist unter deine Posting schreiben.
Ja, das stimmt.
Ne?
Und wenn ich eben so ein Gefühl habe, dann will ich das auch zahlenmäßig belegen. Das ist eine relativ aufwendige Geschichte, wenn man das machen möchte. Ich kann das aber mal empfehlen. So, und ich komme bei Twitter aktuell im deutschsprachigen Raum so auf um die 60-70% nicht sachlicher Kommentare. Und nicht sachlich ist wirklich was, was noch nicht mehr entfernt. Ja, also
sowas wie lösch dich, habe ich gesehen bei dir zum Beispiel.
Ja, wir haben auch
geh putzen oder sowas.
Alles in allen Formen und Farben. Also sehr beliebt sind Anspielungen meines Nachnamens, meines Berufs, meiner kognitiven Leistungsfähigkeit. Und dann fangen wir wieder vorne an. Wenn wir so auf so einer Quote von 60-70% sind, dann bleibt nicht viel über. Richtig ist, auf anderen Plattformen ist das anders, ja. Also LinkedIn, Facebook, Insta sehen da tatsächlich anders aus von den Zahlen her. Aber es ist so, dass das immer relativ wenige Personen sind, die posten, aber wie blöd. Das heißt, wir sind werden quasi überrannt und ich habe das auch schon auf mehreren Plattformen auch über die Jahre, also ich meine ja auch Internet seit 1996, festgestellt, dass dadurch auch Plattformen wirklich kaputt gemacht werden durch eine relativ kleine Gruppe von Leuten mit zu viel Zeit, die halt abwertende Kommentare überall drunter setzen, dass also Leute, die sagen, hey, ich möchte hier ernsthaft diskutieren, ich bin an Themen interessiert, den Laden dann verlassen. Und Ursache ist eine gestörte Impulskontrolle und natürlich auch der Algorithmus. Also das Problem an diesen Plattformen ist eben, dass gerade die hoch umstrittenen Kommentare, politisch extreme Meinungen, Abwertungen etc., die werden besonders oft angezeigt, weil sie eben oft weitergetragen werden, weil sie gutiert werden von einer bestimmten Zielgruppe.
Ja, oder weil man sagt, weil jemand sagt, schaut mal, was die Spinner da gepostet haben und trägt natürlich mit zur Verbreitung dieses Narratives dann entsprechend bei.
Das ist das ganz, ganz große Problem. Es wird mit Abwertungen eine Menge Geld verdient. Weil die Abwertungen eben nicht ignoriert werden, dass man sagt, boah, also ich mache mal einen Vergleich mit der realen Welt. Wenn ich in der realen Welt auf einer Party Leute habe, die sich schlecht benehmen, werden andere sich darum kümmern, dass diese Leute vielleicht früher gehen, isoliert werden, auf jeden Fall anderen nicht auf die Nerven gehen. In sozialen Medien werden diese Leute belohnt durch mehr Aufmerksamkeit, durch Reaktionen. Die Plattformen verdienen damit Geld, weil jeder sagt, oh, das muss ich mir mal angucken, wie die sich da gerade rumstreiten. Und das ist ein völlig dysfunktionaler Mechanismus, der eben dazu führt, dass Abwertungen gut werden, weil eben Leute, die es eigentlich ablehnen und die sagen, ich möchte mich gar nicht damit beschäftigen, sich damit beschäftigen, um sich an ihren eigenen Empörungen zu ergötzen. Und das ist völlig wirr. Ich rate allen Leuten dazu, die sich über was aufregen sollen, diesen Sachen nicht noch digital Aufmerksamkeit zu schenken, denn damit machen sie andere Leute reich und stark.
Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Buchtipp loswerden, weil du das gerade hier mit der lauten Minderheit gesagt hast, und zwar von Nassim Taleb, Skin in the Game. Ist auch auf Deutsch erschienen, hat trotzdem den englischen Titel Skin in the Game. Und der hat sehr schön aufgezählt, wie eine laute Minderheit von 3% 97% der Gesellschaft entsprechend beeinflussen kann. Ich sehe aber jetzt gerade große Falten auf der Stirn von MC. Du bist nicht so damit einverstanden?
Doch, auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade, auf welche Szenarien was übertragen kann. Das ist ein ganz großes Problem in der digitalen Kommunikation. In der realen Kommunikation wäre es schwieriger. Also ich habe mich ja mit Protestbewegungen der Nachkriegszeit in Deutschland relativ stark beschäftigt. Und weswegen ich da so ein bisschen alert bin an der Stelle, ist, weil das natürlich politische Kultur und Diskurskultur ein Stück weit kaputt macht. Das ärgert mich persönlich, weil ich sehr gerne über Politik diskutiere. Und der zweite Aspekt ist, dass damit eben Menschen Macht bekommen, die sie eigentlich gar nicht haben dürften. Nämlich deine erwähnten 3%. Also bei den 3% müsst ihr erst nochmal nachlesen. Die kaufe ich jetzt nicht sofort. Aber es ist ein sehr kleiner Prozentsatz mit viel Zeit, der Narrative setzt, der eben diese Abwertungen gezielt verbreitet und eben für Empörung und Zustimmung sorgt, tatsächlich den Diskurs beherrschen kann. Und letzter Aspekt zur digitalen Kommunikation. Wie gesagt, ich bin ja schon was länger da in dem Metier unterwegs. Ich habe schon viele Plattformen genau deswegen sterben sehen, also die wirklich nicht mehr benutzbar sind. Wenn man ganz weit zurückdenkt, zum Beispiel die Kommentarspalten unter den Tageszeitungen oder Kommentar.
Die ja sehr häufig abends ab 19 Uhr oder so, wenn die Redaktion im Kern Feierabend hat, auch abgeschaltet werden, ne? Weil sich da ansonsten, wenn jemand aus der Kneipe wieder halb besoffen irgendeinen Mist bildet, postet, die Redaktion letztlich auch dafür haftet, ne?
Das ist ein ganz großes Problem, dass das irgendwann nicht mehr handhabbar ist und diese Kommentare auch nicht mehr in der Fülle irgendwie zu bearbeiten sind. Und wir haben da noch keine vernünftigen Regelungen dafür. Also ich bin ein großer Verfechter der Meinungsfreiheit und allen Grundrechten und kann mich bis jetzt zumindest dafür rühmen, auch trotz extrem vieler Abwertungen noch nie jemanden angezeigt zu haben. Deswegen, auch wenn es mir manchmal schwer gefallen ist. Jetzt kommt aber das große Aber. Psychologisch gesehen haben diese Potenzierung, diese Abwertung eine extrem starke Wirkung. Ich habe vorhin ja schon über Gewöhnungseffekte gesprochen. Wir kennen Gewöhnungseffekte aus dem Bereich der Pornografie, aus Gewaltdarstellungen. Das Ganze gibt es auch in der Sprache. Wenn Menschen sehr viel mit verroter, unangemessener Sprache zu tun haben, dann werden sie sich die aneignen. Dann sagt deren Gehirn signalisiert, das ist der normale Umgangston. Und das halte ich für extrem problematisch, weil dann ist auch sowas wie gesellschaftlicher Konsens oder Kommunikation mit Fremden in der Bahn oder eben schwierige Situationen gemeinsam bewältigen im Beruf oder in der Familie. Das wird dann unwahrscheinlicher, wenn man nur diese vergifteten Wortbrocken im Kopf hat.
Wir werden dieses Thema mit Sicherheit in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal aufgreifen. Aber ich habe ja eben etwas vollmundig gesagt, dass ich als Kommunikationstrainer immer in Lösungen denke und weniger in den Problemen. Jetzt möchte ich mal eine Lösung vorschlagen. Und zwar stellen Sie sich einfach mal zwei Dinge vor. Wenn Sie jetzt zu Hause Muffins gebacken haben beispielsweise, ja, würden Sie in Ihrer Nachbarschaft das Fenster öffnen und würden rausbrüllen, ich habe gerade Muffins gebacken und so sehen die aus. Nein, würden Sie nicht. Aber es wird ein Foto gemacht und gepostet. Und wenn Sie in einem Straßencafé, das Wetter wird ja jetzt gerade wieder etwas schöner, wenn Sie im Straßencafé sitzen und Sie gönnen sich mal so einen richtig schönen, fetten Eisfrüchtebecher und Sie merken, dass am Nachbartisch eine leicht politische Debatte läuft und Sie hören raus, dass jemand dort eine Partei wählt, die nicht zu Ihrem persönlichen Spektrum gehört. Egal, ob das jetzt eine Extreme ist oder eine andere demokratische Partei, spielt überhaupt keine Rolle. Würden Sie dann aufstehen, an den Nachbartisch gehen und sagen, schönen guten Tag, mein Name ist so und so, ich wollte Ihnen nur mal sagen, ich halte Sie für ein Riesenarschloch. Würden Sie das tun? Und da muss ich sagen, nein, niemand wird das tun. Ja, weil wir da diese Hemmschwelle haben und sagen, das gehört sich nicht. Ja, abgesehen davon, dass ich in dem Moment ja auch jemandem in die Augen schauen muss und muss damit rechnen, dass ich eine entsprechende Reaktion, und zwar eine verbale, üble Reaktion dann wieder kassieren muss. Und wenn man das nicht tut, warum sollte man es dann im Internet tun?
Da gab es früher diesen berühmten Hinweis, schreibe nichts im Internet, was du nicht vor 50 Leuten auf einem Podium sagen würdest und unten im Publikum sitzt deine Mutter.
Das ist ein super Ding, ja. Was übrigens auch bei sexistischen Sprüchen, die in der Regel ja dann von Männern kommen, bei solchen Veranstaltungen durchaus schon mal durchrutscht, ist, wenn da mal jemand aus dem Publikum, egal ob männlich oder weiblich, einfach ruft, ich bin sicher, Ihre Mutter wäre sehr stolz auf Sie. Ja, das erdet eine Gemeinschaft von 50 oder mehr Menschen sehr, sehr. Ja, und gibt sozusagen einen ganz anderen Ton vor in der weiteren Debatte. Wir kommunizieren also ständig und immer mehr und das, was wir von uns geben, verantworten wir auch.
Und das Schöne an Kommunikation ist, dass wir selbst ganz, ganz schnell Vorbild für andere werden, nämlich indem wir reden und schreiben. Seien Sie doch ab heute mal sprachliches Vorbild. Unser Versprechen vom Team der Nahbetrachtung, es macht viel Spaß, wenn Sie dann Ihre eigenen Formulierungen bei anderen wiederhören.
Und das war das schöne Schlusswort von Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und heute waren wir zusammen mit Tom Buschardt, Medien- und Kommunikationstrainer.